Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Roger gegen Markus. Zwei Standpunkte, zwei Meinungen, zwei Welten. Roger Schawinski gegen Markus Somm. Exklusiv auf Radio 1. Präsentiert von Dun & Bradstreet. Ihrem Anbieter für Wirtschaftsinformationen. Egal ob bei Stammdaten, Risikomanagement, Marketing oder Compliance. Mit den Daten von Dun & Bradstreet liegen Sie immer richtig. dnb.com/ch.
Roger gegen Markus, erste Sendung nach den Ferien. Gute Ferien gehabt, Markus?
Sehr gut. Ja. Wir waren in Kanada, ganz ein schönes, unglaublich schönes Land. Und gross, lacht mir. Ja. Banale Feststellung, aber es ist Wahnsinn.
Ja genau, von Küste zu Küste fliegt man etwa 5 Stunden, oder?
Ja, wir sind vor allem immer, wenn du von der Schweiz kommst, dann fliegst du fast bis zum Nordpol rauf. Und dann gehst du über ganz Grönland und nachher kommst du eben durch das ganze Territorium, das jetzt dank Klimawandel dann sehr interessant wird für Kanada. Und das ist so unendlich gross. Und alles leer.
Alles leer, gut. Also gut. Also, die Ferien sind vorbei, es geht weiter. Es hat eigentlich keine Sommerpause gegeben. Und müssen ein paar Sachen aufarbeiten. Wir reden zuerst über den Christoph Blocher und seine Russland-Sicht, dann die Energiekrise Schweiz und den Trump und die von ihm versteckten Geheimakt. Also Christoph Blocher ist in den Schlagzeilen, hat skandalöse Aussagen gemacht, die Kolumne in seinen Gratisblättern, wo er in die Häuser und Wohnungen spült, ungefragt, in der Provinz vor allem. Und dort trauert er um namentlich zeichnete drei russische Soldaten mit Bildern von ihren Angehörigen, wo um sie brüllen, alles sehr emotional. Und er schreibt unter anderem: Die jungen russischen Soldaten wurden von ukrainischen Soldaten getötet. Diese wiederum wurden durch den Westen bewaffnet. Sogar mit Unterstützung der neutralen Schweiz, welche die schweizerische Neutralität brach und damit Kriegspartei ist. Und dann schreibt er wieder, die Schweiz hilft mit, dass blutjunge russische Soldaten sterben müssen. Also Mitleid mit Aggressoren, Angriffen, Vergewaltiger und Folterer, kein Mitleid mit denen, die angegriffen worden sind. Du hast heute in deiner Kolumne das kritisiert, was überraschend ist, weil ich glaube, es ist absolut first, dass du Christoph Blocher kritisierst.
Nein, das ist, leider ist es immer noch so, obwohl, ich weiss, du tust dir Mühe geben, aber du hast noch nicht alles gelesen von mir. Mein ganzes gesammelte Werk hast du noch nicht gelesen. Ich habe Christoph Blocher schon ein paar Mal kritisiert, ist in dem Sinne nichts
Aber
Neues.
Aber in dieser Form noch nicht?
Nichts Neues, weiss nicht. Vielleicht hat er auch noch nie so aus meiner Sicht übertrieben und überzogen, aber nein.
Was heisst übertrieben? Nein, es ist völlig falsch. Genau
das ist... Es ist geschmacklos. Es ist die moralische Äquivalenz, die er im Prinzip implizit, ohne dass er es ausspricht, tut ansprechen, oder? Russische Soldaten sind arme Sieger, die ukrainischen werden nicht einmal erwähnt. Und wer denn eigentlich verantwortlich ist für den Tod der russischen Soldaten in erster Linie? Ein Mann namens Putin kommt gar nicht vor. Der schweizerische Bundesrat hat also grössere Verantwortung. Kommt mir das Gefühl über als der Putin. Und das ist einfach,
aber es ist doch keine Äquivalenz. Es ist umdrehend. Vor allem der Angreifer wird freigesprochen. Man tut sich um ihn kümmern, hat dort irgendwie eine Art Empathie. Und die Angegriffenen, die jede Nacht mit Terrorbomben zerstört werden, die Häuser und die Leute, die getötet werden in der Ukraine, über die kein Wort. Und wegen Putin, du schreibst dann, der Namen von Putin nicht erwähnt, wirkt kurios. Nein, das ist nicht kurios. Du bist einer, der mit der Sprache umgehen kann. Das ist eine Verniedlichung. Das ist skandalös.
Ja gut, Roger. Du bist jetzt halt ein bisschen einer da mit den starken Worten. Du bist ja bekannt als Polemiker.
Nein. Du nicht. Das ist doch nicht kurios. Das ist doch völlig falsch.
Das ist kurios, weil es halt total berechnet ist. Und das tue ich dir, schreibe ich ein paar Mal. Und das macht es ja auch so problematisch. Der Christoph Blocher ist einer der intelligentesten Leute, die ich sowieso kenne. Und einer, der sich irrsinnig gut ausdrücken kann. Und wenn er sich so ausdrückt, ist völlig klar, was er will.
Er
will das alles offen lassen. Er will eben genau das. Und ich sage es noch einmal, es ist natürlich moralische Äquivalenz. Er tut eigentlich unterstellen, die Ukrainer und die Russen sind moralisch gleich zu bewerten. Und das ist ein absoluter Unsinn. Das kannst du auch als skandalös bezeichnen. Das finde ich auch. Das finde ich passt überhaupt nicht zu dieser Situation, die wir haben, wo es ganz klar ist, wer der Aggressor ist. Es ist ganz klar, dass die russischen Soldaten bis jetzt todsicher viel mehr Kriegsverbrechen zum Beispiel begangen haben als die ukrainischen Soldaten. Auch dort ist Ja, es ist unerträglich, wenn man das so gleichsetzt. Das meine ich mit moralischer
Gut, unerträglich, das Wort habe ich jetzt das erste Mal gehört von dir. Das ist nicht kurios, es ist unerträglich. Also, man muss sagen, damit tut er eigentlich offenlegen, was er unter Neutralität versteht. Der Angreifer wird profitieren können, wenn man die Art von Neutralität hat, die er vorschlägt für die Schweiz. Und die Angegriffenen, die sind die darunter leiden.
Ja, aber
genau
das
ist es. Genau. Und ja. Jetzt wird es offen und klar gelegt und so. Und wenn er sagt, wir sind eine Kriegspartei, obwohl keine schweizerische Waffe dort ist, obwohl kein schweizerischer Soldat dort ist, und obwohl Russland das nicht einmal gesagt hat, wir sind eine Kriegspartei, dann tut er da russische Propaganda verbreiten, wo ich skandalös finde.
Gut, also russische Propaganda sehe ich nicht, das finde ich völlig übertrieben, aber der Punkt ist doch der, er versteht nicht das, was du jetzt vorhin gesagt hast, unter Neutralität. Er versteht schon, unter Neutralität neutral bleiben um jeden Preis. Aber er ist während dem Kalten Krieg auch nicht auf diese Art neutral gewesen, wie er jetzt gegenüber Russland plötzlich neutral ist. Er hätte doch nie gesagt, die Nordvietnamesen sind genauso liebe wie die Amerikaner.
Also.
Er hätte doch noch nie gesagt, dass Afghanistan und Russland zwei gleiche Player sind und dass es die russischen Soldaten, die in Afghanistan kämpfen, die sind eigentlich Tote vom Westen. Das hätte er früher noch nie gesagt. Er übertreibt es total, weil er muss ein Problem, meiner Meinung nach, retten, das die SVP sich selber eingebracht hat, dass sie so Mühe haben, Gesinnungsneutralität aufzugeben, weil die ist nämlich gar nicht nötig. Es war immer Tradition in der Schweiz, wir waren nie gesinnungsneutral. Es ist doch völlig unnötig, dass man nicht sagt, Putin ist schuldig an diesem Ausbruch. Zweitens, es gibt keine Rechtfertigung. Es gibt keine Rechtfertigung. Es gibt vielleicht eine Vorgeschichte, aber es gibt keine Entschuldigung. Fertig. Und da haben sich die SVP in ein Loch reingebuddelt.
Aber warum?
Und er hat das Gefühl, er könne mit dieser Diskussion über die Neutralität das annähernd retten. Ich glaube, so wie er es jetzt gemacht hat, geht das nicht, es funktioniert nicht. Sondern er tut sogar, wie du es jetzt im Prinzip bewiesen hast, Neutralität grundsätzlich diskreditieren, und das ist ein Fehler.
Gut, aber er steht ja für eine wehrhafte Schweiz. Die ganze SVP, der Oberst Blocher, hat gesagt, wir müssen uns wehren und die Schweiz ist eine Armee. Nicht wir haben eine Armee, wir sind eine Armee etc. Und jetzt erleben wir das, dass sich die Ukrainer wehren gegen einen Angriff, einen klaren Angriff. Und da frage ich mich, warum spricht das der Ukraine ab? Etwas, was er für die Schweiz absolut fordert, genau das Gegenteil. Ist das einfach Opportunismus? Wir müssen uns wehren, aber die Ukrainer, die können den Bach abgehen, die können ermordet werden, die können erobert werden, etc. Also ist das eigentlich gar keine richtige Ideologie, die er hat, keine Haltung, sondern es ist rein nur dort, was ihm nützt. Dort sieht er das und dort, was ihm nicht nützt, oder so, wo er es ihm könnte schaden, wenn er den Namen Putin würde erwähnen, hat vielleicht die Firma Ems Chemie in Russland Probleme, oder? Könnte man sich ja vorstellen. Dort sieht es plötzlich an. Und das ist meiner Meinung nach wirklich skandalös.
Also erstens, das glaube ich überhaupt nicht. Ich glaube nicht, dass das Opportunismus ist. Er glaubt das völlig, dass die wehrhafte Schweiz sehr wichtig ist. Er hat immer die bewaffnete Neutralität.
Richtig. Glaub,
das ist vollkommen richtig. Aber, wo du recht hast, er erweckt den Eindruck, als gäbe es die Länder, wie zum Beispiel die Schweiz, die sich dürfen wehren. Und es gibt andere Länder, die jetzt einfach Pech gehabt haben. Die Geschichte hat sie halt nicht so günstig beurteilt. Deshalb müssen sie sich jetzt den Russen unterwerfen. Den Eindruck tut er erwecken, das glaubt er aber nicht. Da bin ich todsicher,
wieso?
Dass er das nicht
sagt.
Das ist ja das, was ich zu kritisieren. Er lässt extra viele Sachen im Wagen, weil gewisse Leute auch in der SVP viel zu stark sich darauf kapriziert haben, Russland immer wieder zu verstehen, zu entschuldigen, Vorgeschichten bis ins 13. Jahrhundert zurückzuverlegen, um zu erklären, dass jetzt der Putin vielleicht gleich einen Punkt hat. Das ist das Problem von der SVP. Und wenn die SVP so weitermacht, und ich bin entsetzt, dass Christoph Blocher jetzt auch den Fehler macht, weil ich glaube, es ist ein Fehler. Du kannst genau als Partei wie die SVP, die an die Schweiz glaubt, die an die Armee glaubt, die auch als Recht von kleinen Ländern glaubt,
die Unabhängigkeit.
Genau. Es ist absurd, dass die Partei mit dieser Tradition auch nur ein Millimeter Verständnis äußern für den Putin. Und noch eins, ich finde, du kannst über Neutralität diskutieren, du kannst auch sagen, die Sanktionen sind ein Fehler gewesen. Aber dann gehört es einfach dazu, dass du zuerst einmal ganz lang darüber redest, was der Putin anrichtet. Und wir wissen es, wir hören unglaubliche Geschichten aus dem Kriegsgebiet. Natürlich, wir haben es nicht ganz gesichert, teilweise ist das vielleicht auch Propaganda, das gehört zum Krieg, aber es sind so viele Geschichten und es sind teilweise so zuverlässige Quellen, es ist völlig klar, und wer die Russen kennt, wie sie in den letzten 200 Jahren überall gewütet haben, wo sie nur marschiert sind, der ist absolut überzeugt, dass es eine Katastrophe ist und dass das viele Leute von der SVP nicht das erste Mal eine halbe Stunde das sagen und nachher sagen, gut, aber wir finden das aus der Tradition von der Schweiz und so weiter. Die Diskussion fände ich noch okay, aber dass du so weit gehst, dass du eben im Prinzip nachher den Eindruck erweckst, der Putin ist jetzt nicht so schlimm, aber Ignacio Cassis, heieieiei.
Das ist absurd. Also, alles ist ja grossartig, was du gesagt hast. Genau gleich sehe ich es auch. Philippika, wo du da jetzt bringst in einer Form, wie wir es von dir noch nicht hören. Nur ein bisschen. Wenn du sagst, er lässt es im Wagen. Er lässt es überhaupt nicht im Wagen. Es ist glasklar, was er sagt. Du musst doch nicht irgendwie abnüteln. Und du musst es auf die Art und Weise verwischen. Das ist dann eben kurios.
Willst du jetzt einfach ein anderes Wort? Nein, ich finde nicht.
Im Wagen?
Ich finde, ich kenne Roger Köppel kenne ich auch gut, aber Christoph Blocher kenne ich auch gut. Und beide sind Meister von der Kommunikation. Und sie
ich habe das Gefühl,
so,
er ist ein angeheiligter Bissl.
Sie sind nicht so blöd, wie du einmal dir vielleicht das erhofft hast.
Nein, sondern sie sind nicht blöd.
Sie lernen sehr systematisch und sehr bewusst offen. Und das finde ich nicht gut.
Es ist
das
nicht offen.
Ich nicht machen. Mal, es ist offen.
Der Köppel hat auch gesagt, der Putin sei nicht von einem Kriegsgericht verurteilt. Das ist nicht offen klar.
Er hat es aber explizit gesagt. Der Christoph Blocher sagt das ja nicht einmal. Er äußert sich gar nicht zum Putin.
Ja, ich sage nur
wir wissen ja nicht einmal, was er denkt zum Putin.
Ja gut, also wir wissen einfach, dass er ein angeheidet Missel ist. Und die Frage ist jetzt der Christoph Blocher, der eben die Möglichkeit hat von diesen Gratisblättern, die er auch posten konnte, wo er eben da die Basel-Zeitung verkauft hat, im Gegenzug, wo du reich geworden bist durch den Christoph Blocher. Er hat dich reich gemacht, ist dein Mentor gewesen, das kann man jetzt alles sagen. Und trotzdem hast du jetzt da eine andere Meinung, dass er da jetzt langsam einfach untragbar wird. Man kann jetzt auch sagen, der SVP hat sich nicht geäussert zu dem. Man hat niemand hat gehört, wo jemand gesagt hat, ja, das finde ich gut. Der Köppel natürlich, ja klar. Aber alle anderen, die dort noch einigermaßen auf dem Boden eigentlich auch von unserer Demokratie und von unserem Selbstverständnis stehen, haben sich nicht geäussert. Was meinst du denn da dazu?
Ja, gut, du gehst jetzt viel zu weit. Erstens ist einfach völlig klar angeheidet, Missile ist der Christoph Blocher nie. Er ist da noch nie gewesen und er wird es in Zukunft nicht sein.
Ich habe das Gefühl, doch.
Nein, das stimmt nicht. Das ist einfach nicht so. Und deshalb muss man sich wirklich mit dem beschäftigen, was er wirklich sagt. Und man muss auch glauben, dass er es ernst nimmt. Meint. Und dann kann man es ja kritisieren. Und zweitens, dass sich gewisse Leute jetzt in der SVP nicht äußern. Ja, klar, die sind auch ein bisschen unter Schock. Das ist logisch, weil es ist eine Provokation, was er gesagt hat. Es ist aus meiner Sicht eine bewusste Provokation. Und ich finde, es ist völlig unnötige Provokation. Es führt dazu, eben, wie gesagt, erstens, Neutralität wird diskreditiert.
Absolut.
Zweitens, der Partei hilft das überhaupt nicht. Ich weiss gar nicht, ich verstehe es nicht, warum dass die sich so in Russland verliebt haben. Was ist los? Was soll das eigentlich? Das war zum Beispiel auch eine von der wichtigen Regeln, die der Christoph Blocher immer hatte. Er hat immer gesagt, ich tue zu ausländischen Sachen tue ich mich eigentlich nicht richtig äußern, weil man weiss es ja nie genau, was wirklich passiert ist. Und zweitens bringt das in einer schweizerischen Partei nichts. Und dass er da jetzt, natürlich redet über Neutralität, er würde jetzt sagen, nein, ich rede ja gar nicht über Russland, sondern ich rede über Neutralität. Aber das ist nicht der Fall. Er tut jetzt Russland entlasten mit dem, was er sagt.
Gut, also, wir haben es jetzt gesagt, wir haben es gehört. Die ganze Diskussion ist notwendig und man muss sich wirklich fragen, wie das soll weitergehen, dass der Christoph Blocher zu ausländischen Fragen sich nicht gewusst hat, ist natürlich falsch. In der Apartheid-Frage damals war ja auch ganz klar gewesen und hat sich auf die Seite vom Apartheid-Regime gestellt, lange Jahre, vielleicht auch aus Gründen, weil fürs Business noch gut war.
Einfach die richtigen Kunden finden. Einfach werben, ohne Streuverluste. Einfach mehr Neukunden gewinnen. Einfach profitablere Kundenbeziehungen aufbauen. Einfach mehr Umsatz machen. Lassen Sie Daten für Ihren Vertrieb arbeiten. Daten von Dun & Bradstreet. dnb.com/ch
Reden wir über die Energiekrise in der Schweiz. Wir sind in einer neuen Situation, einer Extremsituation, Extremszenarien werden da aufgezeigt mit Kerzen und Batterien etc. Wir haben dann zu wenig Strom, heisst es im Winter. Und ich komme da nicht raus, ich bin nicht Experte. Ich weiss nicht, ob du das bist. Warum sollen wir im nächsten Winter weniger Strom haben als im letzten Winter? Was ist denn anders?
Das Hauptproblem ist, dass wir nicht importieren können.
Aha.
Und wir können importieren, weil die Franzosen die Hälfte von ihren AKWs abgestellt haben. Da habe ich noch ein paar Fragen. Da bin ich nicht ganz sicher, ob sie das nicht einfach aus taktischen Gründen machen. Im Januar sagen sie April, die Deutsche, ihr müsst jetzt einfach zahlen. Und wir wollen noch die und die Konzession von euch. Das könnte meiner Meinung nach sein. Der zweite Grund ist, dass man eben kein Gas und vor allem kein Gas oder nicht so viel Gas überkommt von Russland. Deutschland hat einen grossen Teil von seiner Stromproduktion entweder mit Öl, Kohle oder Gas betrieben. Und es zeigt sich eben jetzt, dass der ganze Ausbau, den die Deutschen gemacht haben in der Windkraft, dass das eine sehr zwiespältige Sache ist, weil der Punkt bei Wind ist halt, du brauchst immer Backup. Und das Backup ist Gas, Öl und Kohle. Und an dem fehlt es jetzt. Und weil wir eine Strategie eingeschlagen haben unter der Doris Leuthard, die falsch war, die ich so damals gesagt habe, wo der Importstrom eine grosse Rolle spielt, wir selber nicht mehr so viel produziert haben, haben wir jetzt das Problem.
Gut, aber das ist von einem Jahr, zu wenig Strom haben. Ja, von einem Jahr zum anderen. Eben, weil wir haben immer noch die Atomkraftwerke, wir haben immer noch die Seen. Die haben jetzt natürlich weniger Wasser wegen dem Klimawandel. Ein anderes Thema, wo du ein bisschen anderer Meinung bist als ich. Weil wir haben noch nie so eine Zeit gehabt, so tiefe Pegelstände im Rhein und an anderen Orten und Gewässern und Seen wie in diesem Sommer. Das kommt zusätzlich. Also, es ist ja sehr oft, dass dann mehrere Sachen zusammenkommen. Aber eigentlich das, was du am Anfang gesagt hast, wegen dem Strom aus dem Ausland. Weil, logisch, wir sind auf den Strom angewiesen. Und Deutschland liefert jetzt, obwohl sie es nicht gross an die Glocke hängen, liefert den Franzosen Gas, weil die eben zu wenig Strom haben wegen den Atomkraftwerken. Warum? Weil die haben Abkommen. Weil die sind in der EU. Wir haben kein Abkommen. Und wo du da jubiliert hast, dass da die ganzen Verhandlungen mit der EU abgebrochen worden sind, habe ich dort schon lange immer gesagt, wir haben kein Stromabkommen. Und das ist jetzt alles natürlich noch viel extremer, weil wir eben die Kriegssituation haben und die Mangelsituation haben. Das ist jetzt, wo ein riesiges Problem kommen wird. Und das ist einfach schief gelaufen und das hast du irgendwie nie eingesehen.
Manchmal, das sehe ich völlig ein. Und ich bin genau deshalb der Meinung, dass du die Stromproduktion, die einzige Energieproduktion war, die wir hatten, die wir selber können machen, dass wir die sollten wenigstens selber machen. Und es hat angefangen mit dem Ausstieg. Jetzt kann man den Christoph Blocher noch einmal kritisieren, weil das finde ich auch ein Fehler gewesen. Ja, Kaiserrausch war ein riesen Fehler gewesen, dass man es aufgegeben
hat.
Weißt du, was hätte man sollen machen? Man hätte Kaiserrausch sollen zügeln im Kanton St. Gallen zum Beispiel, wo einfach vernünftig ist. Nicht in die Birnweiche in Nordwestschweiz, ich kenne sie gut, wo so eine Atomangst hat, wo ins Parapsychologische hineingeht. Das hätte man machen sollen. Aber dort hat es angefangen. Wir haben früher eine Stromproduktion in der Schweiz, die 100% autark war. Und warum haben wir die überhaupt gehabt? Unter anderem auch wegen der Erfahrung vom Ersten Weltkrieg. Weil wir im Ersten Weltkrieg genau das erlebt haben, was wir jetzt wieder erleben. Wir sind damals abhängig von der deutschen Kohle. Die Deutschen haben nicht mehr so viel Kohle können liefern, wie sie es für den Krieg gebraucht haben. Deshalb hat man die SBB ganz schnell elektrifiziert. Deshalb hat man die Stromversorgung aufgebaut. Das hätten wir können machen in den letzten 10 Jahren, 20 Jahren, haben wir nicht gemacht.
Gut, wir haben natürlich ganz anderen Bedarf. Man merkt, der Strombedarf geht natürlich massiv auf. Und eben saisonal gesehen sind wir nicht in jeder Situation in der Lage, alles bei uns zu liefern. Mit einem Stromabkommen wären wir viel, viel besser unterwegs. Und darum jetzt, also diese Situation, das hat also politische Gründe. Ich weiss nicht, ob jetzt in den Verhandlungen mit der EU doch wieder aufgenommen werden oder ob man dann über die 8-Tage-Regelungen oder irgendwelche Kinkerlitzchen wieder stolpert, wo dann Gewerkschaften und die SVP zusammen das Ganze wieder zum Fall bringen. Aber man merkt jetzt, es ist heikel. Man könnte das nicht anbringen. Und man könnte es auch nicht kurzfristig anbringen. Man könnte es auch nicht mittelfristig anbringen, dass man das anbringt. Und jetzt müssen wir aber kurzfristig mal überlegen, was da passiert. Und in Deutschland reden wir jetzt von Sparanstrengungen. Einerseits bei der Industrie, andererseits aber auch bei der Bevölkerung. In der Schweiz hat man noch gar nichts gehört. Und das heisst, ja, es kommt dann irgendwann mal etwas. Und ich bin der Meinung, man sollte da wirklich ernsthaft darüber reden. Und ich glaube, es könnte funktionieren. Ich weiss nicht, wie es dir geht, Marco. Wir haben ja alle irgendwie ein bisschen schlechtes Gefühl. Da sterben, laufen Menschen in Europa. Wir machen eigentlich nichts, wir helfen nicht. Aber wenn wir können helfen, eine Erpressungssituation ausgelöst, vor allem von Wladimir Putin, dem kuriosen Typ, dass man die, könnte die ein bisschen mildern, indem wir auch ein bisschen verzichten, dann würden, glaube ich, die meisten Schweizer mitmachen. Glaubst du nicht?
Ja, also du kennst ja noch die Aktion von Adolf Ogi mit dem Eierkochen.
Aber es war keine Extremsituation.
Das war herzig und alle haben gelacht. Und heute reden wir noch davon. Weißt du, das ist schon okay. Man kann sicher ein bisschen sparen und so weiter. Aber das ist nicht nachhaltig und es wird nicht passieren.
Wir müssen
es
den Winter durchbringen.
Ja, es geht eben nicht nur um den Winter.
Aber vor allem.
Nein, das stimmt eben nicht. Das ist der Punkt. Der Putin wird natürlich jetzt immer als Vorwand gebracht. Aber der Punkt ist, wir haben eine falsche Energiestrategie gemacht, wo zu wenig Stromproduktion sichergestellt worden ist. Aus welchen Gründen auch immer. Dann hat man das immer zugedeckt mit zwei Sachen. Wir importieren nachher den Strom oder zweitens, wir haben ein Stromabkommen. Das Stromabkommen ist eine völlige Chimäre. Du hast es vorher Frankreich erwähnt. Selbst in der EU, wenn der Strom wirklich ausgeht, das haben wir auch gesehen bei der Pandemie, ist jeder sich am nächsten. Das ist der Punkt. Das ist nicht,
ich kann gar sagen, die Deutschen liefern jetzt sogar die Franzosen.
Ja, weil die Deutschen huren Angst haben, dass die Franzosen keinen Strom mehr liefern, wie sie ganz genau wissen, die Franzosen werden uns erpressen. Und ich kann dir jetzt schon sagen, Roger, eben. Das Verhältnis zwischen Frankreich und Deutschland ist genau aus dem Grund enorm angespannt und es wird noch angespannter sein, weil die Franzosen wissen ganz genau, den grünen Irrsinn der Deutschen können sie jetzt ausnutzen. Die Franzosen sind nicht so birrenweich wie die Deutschen und deshalb haben sie jetzt Stromkapazität auf die Dauer.
Weißt, also, aber das Verhältnis zwischen der Schweiz und der EU ist noch viel schlimmer. Es ist überhaupt kein Verhältnis.
Es wäre aber auch mit Stromabkommen nicht wichtig, nicht besser. Aber gehen wir noch schnell zurück. Du hast vorher gesagt, wegen dem Sparen. Eben, wie gesagt, das ist okay. Aber langfristig, mittelfristig ist das keine Lösung. Wir müssen mehr Strom produzieren. Einfach so. Ja. Und wir haben es in der Hand. Wir haben Geld, wir haben Ort, wir haben Technologie. Wir können AKW bauen. Ein AKW bauen kostet sechs Jahre. Jetzt einfach reine Bauzeit, es geht sechs Jahre. Gaskraftwerk könnten wir in Bierfeld im Januar als Netz nehmen.
Gut.
Wir
Atomkraftwerk geht etwa 20 Jahre.
Nein.
Und es rechnet, sich nicht.
Nein,
es ist niemand bereit, das zu finanzieren.
Das
weil der Atomstrom ist viel zu teuer.
Nein, Roger, das stimmt nicht. Es gibt ganz viele, die sofort investieren würden, wenn sie wüssten, dass politisch nicht die Unsicherheit ist. Das Problem sind Politiker. Und zwar die linken Politiker.
Nein, aber man könnte jetzt ja dann ein Projekt vorlegen, ist bis jetzt noch nicht gekommen. Aber zum Beispiel die bifazialen Solarkraftwerke in den Alpen, die der Peter Bodematt seit Jahren vorgeschlagen hat und dort Winterstrom kann produziert werden in grossem Mass. Heißt plötzlich, das müssen wir jetzt wieder Blitz anbringen, noch vor dem Winter. Wird natürlich nicht funktionieren, weil die Leute, die das müssen installieren, die gibt es etc. nicht. Vielleicht einen Winter später. Aber, Markus, es könnte jetzt passieren, dass es wirklich einen Schub wird geben, genau um solche erneuerbare Energien, dass man die jetzt kann fördern kann. Also, und dass das ein Teil von der Lösung könnte sein, mittelfristig. Also, aber nochmal, glaubst du jetzt, die Bevölkerung, die meisten Leute, werden helfen, sagen wir, die Temperatur runterzutun? Wir hier im Radio sind dann bei 19 Grad statt mit 23 Grad. Das machen wir. Das werden wir machen.
Das ist okay, aber das machen wir die ersten paar Wochen. Und weißt du, das langt nicht. Wir brauchen Strom in den Spitälern, wir brauchen Strom beim Zahlen, wir brauchen Strom in den Banken, wir brauchen so viel Strom. Die Leute sind sich heute nicht mehr bewusst, wie viel Strom wir brauchen.
Aber
wir
das ist falsch, wenn du das jetzt sagst.
Mehr Strom. Ja, reden wir mal mit dem Jugendlichen und seinen Handys und sagen dann, ja, jetzt tust du mal zwei Wochen ohne Handy hochkommen. Das ist nicht realistisch.
Nein, aber es ist einfach, wenn du das jetzt wieder abnüterlichst und man weiss, wenn zum Beispiel um 3 oder 4 Grad im Winter die Temperatur abgebracht wird, wo man immer noch gut kann leben kann, ohne dass man da klamme Finger überkommt und dann nicht mehr kann irgendwie töckeln etc., dann ist das massiv. Dann geht vielleicht der Verbrauch um 20% zurück. Und das würde wahrscheinlich schon lange.
Ein Volk, das so viel Masken getragen hat, ohne dass man vielleicht gewusst hat, ob es etwas bringt, wie sie so Angst gehabt hat vor dieser Krankheit. Hast du wirklich das Gefühl, so ein Volk sagt dann, ja, wenn es ein bisschen älter ist, mit dem kann man auch leben. Es ist nicht mehr so. Und du bist Ökonom. Roger, du bist Ökonom und du bist genug lang auf dieser Welt, dass du mir kannst sagen, ab deiner Geburt bis jetzt, wie sich der Energiebedarf vom Menschen entwickelt hat. Es gibt kein einziges Jahr, wo der Energiebedarf zurückgegangen ist. Ja. Eine moderne Gesellschaft will immer mehr Energie. Ja. Und alles, was uns zwei lieb und teuer ist, der Rechtsstaat, Menschenrecht, Wohlstand, Freiheit, alles das geht mit mehr Energie. Wenn der Mensch wenig Energie hat, dann haben wir Mittelalter und dann werden die Fürsten Bauern wieder ausrotten und so weiter.
Also man hört den Markus.
Energie ist gut. Ja. Es geht nicht zurück.
Aber also, ich glaube, man wird das machen und ich hoffe, dass das die meisten Leute machen. Ich werde es machen, du nicht. Okay. Also ich glaube, da tut man einen Beitrag leisten.
Ich habe nicht gesagt, ich mache das. Ich mache es schon aus Kostengründen. Das ist so hoher Teufel.
Also reden wir über Donald Trump. Auch ein Thema, das schon länger begleitet, etwa 5 Jahre, 6 Jahre, es hört nicht mehr auf. Er hat Geheimdokumente, und zwar von der allerhöchsten Geheimstufe, hat er in seiner Anlage da in Mar-a-Lago in Florida hat sie nicht zurückgegeben. Sie sind schon mal gekommen, hat 15 Kisten zurückgegeben, aber offenbar nicht alles. FBI hat das gefunden. Und die Frage ist jetzt, und da frage ich dich, du als Trump-Intimus, oder? Warum hat er das gemacht? Was ist der Sinn vom Ganzen?
Das ist kurios.
Kurios. Ja, ist sehr kurios.
Warum er
Kisten
mitnimmt?
Ja.
Ja, weil erstens, so wie ich den Trump einschätze, ist einfach ein schludriger Sieg. Und er ist todsicher ein Sammler. Über den mal bei ihm im Büro war, hat mir erzählt, das ist jede hure Medaille, die er irgendwo in einem Kaff irgendwie bekommen hat, weil er einen Rang 3 gehabt hat, in einem Wrestling-Wettbewerb ist aufgehängt. Er ist ein Sammler. Er hat sich so wohl gefühlt in dem Weissen Haus, hat das so irrsinnig gefunden, hat einfach gefunden, ja, ich brauche einfach das Material. Also,
aber man weiß, er hat ja diese Sachen gar nie gelesen. Er hat ja all die Unterlagen.
Das weißt du, das wissen wir nicht. Das zeigt jetzt gerade, dass er Unterlagen offensichtlich sehr ernst nimmt. Sonst hätte er sie ja nicht mitgenommen.
Nein, es könnte ja auch andere Gründe geben, dass er mit denen etwas macht. Dann
hätte er ja gescheiter verbrennt, oder?
Nein, er hätte es ja vielleicht irgendwie können benutzen für gewisse Sachen. Man weiß es.
Sie sollen jetzt eher einen Prozess machen. Ich würde den Case sehen. Genau. Jetzt haben sie unter einem riesen Aufwand die Hausdurchsuchung gemacht.
Das ist nicht so gross.
Ja, ist mal. 30 Agenten ist nicht schlecht. Ja, sie sind zum Teil schwer bewaffnet. Das ist recht ungewöhnlich. Jetzt sollen sie ihren Case bringen, sie sollen zeigen, was da... Und ich kann dir sagen, es wird wieder ein Nothing-Burger.
Gut, also wenn wir schauen. Also entweder gibt es eine Anklage gegen den Trump oder der Justizminister Merrick Garland muss zurücktreten. Es ist jetzt wirklich ein High-Stake-Game. Also das ist ganz klar.
Ich rechne mit der Anklage. Ich glaube, es kommt zu einer Anklage, aber es kommt nie zu einer Verurteilung.
Okay.
Aber sie werden so lange machen mit dieser Anklage, dass es eben dazu wird führen, dass der Donald Trump wahrscheinlich nicht antreten kann. Das ist das Ziel. Und wenn das passieren, dann muss ich sagen, gute Nacht Amerika, das gibt wahnsinnige Spannungen in diesem Land.
Genau, und die werden geschürt, vor allem von den Republikanern etc. Die greifen jetzt das FBI an. Das FBI darf kein Mittel mehr haben, es muss abgeschafft werden. Das gleiche, was die Linken dort oder ein paar extreme Linke gesagt haben, bei Black Lives Matter, defund the police, also die Polizei soll wenig Mittel haben. Jetzt hat ausgerechnet die republikanische Partei, Partei für Recht und Ordnung etc., will das FBI auflösen oder irgendwie entkernen und überhaupt Polizei etc. Also es ist ganz extrem, was jetzt da abgeht. Und die Republikaner sind sofort, wo das geheißen hat, es gibt eben da die Suche in dem Mar-a-Lago, sind sie sofort auf der Seite von Trump gewesen. Nachher, wo rausgekommen ist, dass die grösste Geheimstufe dort bei diesen Dokumenten zum Teil erreicht wurde, haben sie zum Teil ein bisschen zurückbuchstabiert. Man weiss noch nicht genau im Detail, warum weiss man es nicht. Das Affidavit, wo alles das drinnen ist, kann nicht veröffentlicht werden, sagt das Justizministerium.
Ja, Das ist auffällig.
Nein, Markus, da kennst du dich ein bisschen zu wenig gut. Die Affidavits werden im Prinzip nie veröffentlicht. Mhm. Warum? Weil dort Namen drinstehen, weil Quellen drinstehen etc.
Da kannst du alles ausstreichen, das ist gar kein Problem.
Ja, das wird der wahrscheinlich
Alan,
jetzt auch passieren.
Alan Dershowitz, wo noch ein bisschen besser rauskommt, dass du, einer der besten Juristen von dem Land, hat gesagt, mach es unbedingt öffentlich. Ich will sehen, was drin steht. Ich könnte es auch redacten, also schwarz
das
machen.
Das wird auch passieren.
Ist kein Problem. Nein, es kommt nicht. Mal schauen. Weil, sie haben keinen Case. Ich bin absolut überzeugt, sie haben wieder keinen Case und deshalb können sie es nämlich auch nicht veröffentlichen. Okay. Und was ich noch schnell sagen wegen der Bundespolizei, da tust du jetzt natürlich auch alles ein bisschen vermengen. Defund the Police ist darum gegangen, wirklich die Polizei wirklich einfach das Geld wegzunehmen, das in der Stadt ist, wo die Dorfpolizei ist, wo die Stadtpolizei ist. Das FBI ist ein etwas anderes. Die Bundespolizei war nicht einmal das Thema bei der BLM, sondern es war die andere Polizei.
Ja.
Und Bundespolizei, FBI, muss ich auch sagen, ich bin froh, dass wir kein Busipo bekommen haben, die Kurt Vogler seinerzeit wollte. Da schließt sich wieder ein Kreis. Das habe ich immer sehr problematisch gefunden. Also. Das FBI ist eine problematische Behörde geworden.
Also, an der Spitze des FBI ist der Mann, der von Trump benannt worden ist, der Mr. Ray. Und er ist immer noch dort. Also schauen wir mal, was in Amerika passiert ist, seit wir das letzte Mal geredet haben. Der Joe Biden hat unglaublich viel durchgebracht. Gesetze gegen Inflation, für Umweltschutz, für Infrastruktur. Der Benzinpreis, der wichtigste Preis in Amerika überhaupt, sinkt laufend etc. Und alle, die glaubt haben, bei diesen Midterm-Election werden die Republikaner gross abräumen und die Demokraten werden untergehen, weil der Joe Biden seine Beliebtheitswerte immer noch tief sind, vor allem natürlich auch wegen der Afghanistan-Situation etc. Die stehen jetzt besser da, auch wegen der Abtreibungsdebatte, die noch wird aufgeheizt, weil jetzt die Republikaner auf nationaler Ebene Abtreibung verbieten. Also es hat sich alles ein bisschen geändert. Und wenn das so weitergeht, werden die Republikaner eben nicht richtig abrahmen. Was sie meistens machen, eben die Partei, die nicht in der Regierung ist, die nicht am Ruder ist, gönnt damals bei den Midterms, das könnte jetzt anders sein.
Ja, das sehen wir jetzt. Du bist ja, ja so ein guter Prognostiker wie ich. Keine Ahnung, wie
das rauskommt. Nein, wert, wenn man
ich
sie
glaube anschaut. Nicht, die Beispiele, die du alle gebracht hast, ich bin nicht sicher, dass das Joe Biden wahnsinnig hilft. Wichtig ist, wie die Inflation aussieht, wenn die Wahlen sind. Wichtig ist, wie die Leute die Wirtschaftslage einschätzen. Zurzeit sind alle Umfragen zeigen, dass irgendwie unglaubliche Prozentsätze von den Leuten finden, nein, das Land ist in die falsche Richtung
ja,
unterwegs.
Unter anderem, weißt du wieso?
Das schattet Demokraten, sie sind in der Macht. Das spielt ja keine Rolle, wieso. Spielt gar keine Rolle, wieso.
Weißt du, was der Grund ist, wieso sie haben das Gefühl, die falsche Richtung? Weil Demokratie in Gefahr ist. Und wer setzt Demokratie in Gefahr?
Ja, dann würden
sind Republikaner
dann würden
sie, ja, und
dann,
Trump.
Dann würden sie ja die folgen und würden genau das machen, was du sagst, dann würden es Demokraten unterstützen.
Ja.
Du hast selber vorhin gesagt, Joe Biden ist immer noch unglaublich unbeliebt.
Etwas so zweitens, wie der Trump
war. Aber der Trump ist etwas Spezielles. Der Trump hat man, der Trump hat man gewusst, der polarisiert wie wahnsinnig.
Ja.
Und deshalb hat man das Gefühl gehabt, es ist eine Gefahr für die Demokratie. Der Joe Biden hätte sollen ein sicherer Wert sein. Alle sind überrascht, dass der so abgesagt ist, weil er so unfähig ist, wie alle gewusst haben. Cool. Barack Obama hat es immer gesagt, hat selber über seinen Vizepräsidenten nicht sehr schmeichelhaft geredet. Schau, das ist eine Flasche, aber jetzt ist er sogar mental nicht mehr genug zu Weg. Wie die Midterms ausgehen, keine Ahnung,
was also,
passiert.
Das sagt Markus so seit langem. Also er hat jetzt mehr Erfolg im Parlament gebracht als der Trump während
eine
vier Jahren.
Und
nein, mehrere. Eine nach der Gun Raus, jetzt, ich kann gar nicht alle aufzählen. Mehr sogar als der Obama in den letzten zwei Jahren, wo er nicht mehr hatte. Er ist auch in Sachen Ukraine ganz klar Hilftäter, was du auch gut findest. Und dann frage ich mich zum Schluss, wer ist jetzt von diesen beiden Politikern mental besser zu Weg? Der Joe Biden oder der Christoph Blocher?
Christoph Blocher tausendmal mehr. Nein, das ist der Vergleich. Erstens ist der Joe Biden das ganze Leben lang IQ-mäßig weit weg von dem, was der Christoph Blocher aufweist. Wie du auch weißt, nein, Joe Biden ist jetzt also einer der durchschnittlichsten Politiker, die Amerika je hat.
Das ist also
schon
Steiger. Bis jetzt ist er
Durchschnittlich. Nein, also wäre er nie Präsident geworden. Er müsste eigentlich jeden Tag beten, danke, lieber Gott, dass du mir den Donald Trump geschickt hast.
Genau.
Ohne Trump wäre der nie Präsident
geworden. Genau. Und darum muss der Trump die Person, die Amerika seit sechs Jahren fasziniert oder auch erschreckt, die darf jetzt nicht nochmal ins Weiße Haus hineinkommen, auch wenn viele Leute aus dieser Partei, die du die besser findest, das genau erreichen. Wir werden über das sicher weiter reden. Das sind ein paar Themen, die uns nicht werden ausgehen. Danke vielmals für die Aufmerksamkeit. Nächste Woche geht es weiter da bei Roger gegen Markus. Alles Gute und jetzt viel Spass im Programm von Radio 1.
Radio 1 Wetter wird Ihnen präsentiert von. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.